Mein Kopfhörer explodiert.
Es begrüßt Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, das Team vom linksdrehenden Radio.
Sie?
Und euch.
Und euch.
Mhm.
Nämlich Kreix.
Jule.
Jens.
Toll, Wahnsinn. Hat das geklappt.
Mhm.
Oh, was für ein schöner Wald.
Bitte?
Was für ein schöner Wald auf dem Bildschirm dort. Das ist wirklich ein Träumchen.
Mhm. Heutzutage würde ich immer sagen, na, vielleicht KI.
Das stimmt.
Das stimmt. Nach quasi einem radiofreien Monat fast schon.
Ja.
Wir haben also Radiodiät gemacht.
Hä?
Wir, also Jens und ich.
Ja, genau. Krex hat uns aber würdigst den Platz gehalten, freigehalten. So, mhm. So sagt man, ne? Ja. Sind wir wieder vollzählig?
Im Studio.
Studio. Und freuen uns, dass...
Wo kann dieser Satz noch hingehen, grammatisch?
In der Welt so viel passiert ist?
Nee.
Nee, da kann man sich auch nicht freuen. Nee,
das, also...
Das ist, hallo.
Dass Jule ihre Wetterrubrik anhand der Weltereignisse vorbereitet hat.
Ich glaube, das Wetter hat sich von gesellschaftspolitischen globalen Ereignissen abgelöst, indem es einfach ziemlich gut war, während alles andere eigentlich nach unten gesackt ist. Und morgen wird sich das Wetter wieder den Verhältnissen anpassen, indem es einfach wieder runtergeht.
Das weißt du.
Na, ich habe ja so eine Wetter-App. Mhm. Und meistens stimmt es auch. Ja.
Ach so. Schade.
Ja, aber das wird so den Mut von Krieg, Krisen und Rechtsruck, kann man, sollte man ja nicht sagen, ne? Rechtsattacken. Attacken von rechts hat das Wetter dann auch. Mhm. Oder wie seht ihr das?
Neulich war Sahara-Staub.
Ja, letztes Wochenende war Sahara-Staub angeblich.
Mhm.
Ich war an meinem Lieblingssee letzten Samstag. Das ist der Kulkwitzer See.
Weird.
Oder?
Weird.
Ja.
Man verändert seine Präferenzen mit dem Alter.
Nicht so ein ganz krasses Geheimnis, oder?
Nee.
Kann man schon. Man würde wahrscheinlich mehrere Leute finden, die das auch behaupten könnten.
Ja, ich kenne noch jemanden.
Na, ich nicht.
Jule, es sind immer nur zwei Leute.
Ja. Es gibt von Kapitelmann einen Text, auch Nazis gehen baden, heißt der, glaube ich, über den Kulkwitzer See.
Mhm.
Ich will das jetzt gar nicht so in den Vordergrund drängen.
Ich auch nicht, ich wollte
wenn man,
nur...
Wenn man im Sommer dort inzwischen an den Badestrand geht, da findet man dort, interkultureller oder wie sagt man, diverser als, jetzt bin ich mal böse, als in Leipzig-Konnewitz.
Hat Leipzig-Konnewitz ein Beach?
Nee, aber da ist einfach sozusagen ein Gemisch von Menschen aus verschiedenen Herkunftsstaaten, so arabische Familien... ukrainischsprachige, russischsprachige Menschen.
Ja gut, das...
und dann dazwischen halt die Prolo-Kartoffeln.
Das erlebt man wahrscheinlich auch, wenn man von der Stuttgarter Allee zum Allee-Center läuft, ne?
Ja, okay. Ist gar nicht so neu, das Phänomen, ne? Hm.
Nur, dass da ja... Oh Gott, erinnere mich gerade an Stadtrats-Dings, dass da irgendwas immer noch nicht gebaut wird an der Stuttgarter Allee.
Bildungszentrum, Campus.
Ja, ja, ja.
Na gut.
Naja.
Soweit unser Ausflug ins Wetter und nach Kunau.
Dinge, die nicht gebaut werden in Leipzig.
Ja.
Das ist ja hier fast schon der rote Faden, der sich hier durch...
Wow, das ist eine geile Brücke.
Die erste Sendehälfte spannen wird.
Ja, ja.
So könnte man sagen.
Lang mit Wort gespannt.
Spannende Wortspannungen überspannen.
Ja. Gespenne.
Den ersten Teil der Sendung.
So kann man das sagen.
Das ist doch mal. Übrigens Ausgabe 538.
Cool.
Schaffen wir die 600 noch?
Wann?
Dieses Jahr.
Nee.
Shit.
Das ist technisch nicht möglich.
Außer wir senden jede Woche. Nee, auch nicht
auch
mal
dann
da.
Nicht.
Dreimal die Woche.
Dann auf jeden Fall.
Ja. 12 Monate, 24 Sendungen.
Hm.
Mehr schaffen wir einfach, kriegen wir nicht hin.
Das stimmt.
Hm.
Mühsam ernährt sich der Counter.
Noch, aber vielleicht schaffen wir ja die Schnapszahl noch.
Aha.
Kennt ihr die alte Internetzeit, wo jeder auf seiner Homepage so kleine Nummern hatte, wo angezeigt wurde, wie viele BesucherInnen auf der Website schon waren.
Ja.
Und je fanziger man drauf war, desto krasser waren diese Nummern. Also nicht einfach nur ne Areal oder sowas, sondern sah aus wie Zahnräder oder Alien-Technologie und so. Toll. Cool. Das war auch die Zeit der Gästebücher. Naja.
Gästebücher, ja, das ist toll. Und Foren, aber Foren gibt es ja noch weiterentwickelt, ne?
Ja, aber es ist
immer was anderes.
Ja. Naja, das war's. Wir reden über...
Bald weiter.
Nicht über die Digitalisierung. Stichwort Herr Weimer. Wusstet ihr, dass der Kulturstaatsminister Herr Weimer noch im Oktober letzten Jahres zum Tag der Bibliotheken quasi so ein Bonmot gegen die Digitalisierung gesagt hat und wie toll das ist, dass also Bibliotheken physische Bestände vorbehalten des Wissens und damit ein Vorbote der Aufklärung sind, dadurch, dass sie diesen Kulturschatz seit 1913 in Deutschland pflegen. Noch Oktober letzten Jahres, nicht lange her.
Das stimmt ja.
Warum sage ich das?
Oh. Es könnte der Eindruck entstehen, der Kulturstaatssekretär?
Minister
ist er nicht.
Staatssekretär. Er ist, glaube ich, Staatsminister im Bundeskanzleramt und dann ist er noch Kulturstaatssekretär. Keine Ahnung.
Ja. Es gibt keinen Kulturminister, sondern, wie heißt es? Kulturstaatsminister. Doch, der heißt Kulturstaatsminister.
Wir reichen nach, wie er heißt.
Wolfram
Weimer. Es könnte jedenfalls der Eindruck entstehen, dem wäre so ein bisschen alles egal, was hier sein Arbeitsgebiet angeht. Darum dreht sich es wahrscheinlich im ersten Teil dieser Sendung.
Denn wir...
Ja, bitte?
Ach so.
Nee, ich wollte sagen, Bücher sind doch eigentlich was Schönes.
Ich wollte dir jetzt gar nicht widersprechen im eigentlichen Sinne.
Ja, hier.
Und die Buchhandlung haben es doch alle gehalten, oder? Und wenn die
Sonne scheint, ist auch gut.
Also es gab ja mal, wurde so rumgeungt, dass sie alle zumachen müssen, weil alle bloß noch im Internet lesen oder E-Books sich abonnieren. Das stimmt ja überhaupt nicht.
Nee, am meisten leiden, glaube ich, aktuell eher lineare Fernsehsender. Grüße an RTL zum Beispiel. Den geht's gar nicht gut. Mhm. ProSieben wurde verkauft an Italien, glaube ich. Das
gibt es bloß noch italienischer.
Ja. Genau. Und diversen Verlagen und Zeitungen geht's nicht so gut. Grüße an die Bild-Zeitung.
Es ist ein Beauftragter der Bundesregierung für Kultur und Medien der Bundesrepublik.
Naja. Schön.
Hi.
No? Und er hat ja kein Ministerium, deswegen so einen komischen Titel. Ne? Mhm. Weil Kultus ja nicht Bundes-Dingsdabums ist.
Ja.
No?
Okay, jetzt.
Da sind wir unserem Bildungsauftrag auch schon wieder ausreichend nachgekommen.
Jedenfalls ist in schon einer Woche die Leipziger Buchmesse, die sich einmal mehr jährt, wie sie es jährlich tut, diese Buchmesse. Und das hat zwar gar keinen direkten Zusammenhang, weil die Preisverleihung des deutschen Buchhandels oder für deutsche Buchläden, Buchhandlungen, ist eigentlich normalerweise gar nicht zu den Buchmesseterminen. Er hat sich nur wie jetzt dieses Jahr oder letztes Jahr eher bis hierhin verschoben und mittlerweile ist diese besagte Preisverleihung komplett abgesagt. Denn, das hat man vielleicht gelesen, es gab einen kleinen Eklat, der sich darum strickte, dass eine Liste von 118 Buchhandlungen ausgezeichnet werden sollte und dann besagter Wolfram Weimer, Beauftragter für dies und das, mitteilte, dass drei dieser Buchläden leider nicht berücksichtigt werden konnten, da der Bundesverfassungsschutz gesagt hat,
Nee, das geht auch nicht.
Geht nicht.
Ja.
Die haben Slime-Zitate an der Fassade.
Also nee, das haben sie ja nicht gesagt. Die haben ja gar nichts gesagt.
Nee, geheim.
Vor allem der Kultusstaatsminister hat zur Begründung quasi gar nichts gesagt. Ne?
Dann hat sich das alles so ein bisschen hochgejazzt im Sinne von, dann kam raus, dass die Verleihung nur noch eine Stunde dauern soll. Dann hat, wie gesagt, er sie völlig abgesagt, weil man könnte in diesem ganzen Trubel und der medialen Berichterstattung das Ganze überhaupt nicht würdig über die Bühne gehen lassen. Die Buchläden haben sich eher, sagen wir mal, solidarisiert. Ich habe da ein Beispiel aus Köln gelesen, wo mehrere Buchläden einen Teil ihres Preisgeldes spenden wollen an die drei Buchläden, die jetzt rausgeixt wurden. Das gibt wahrscheinlich auch in anderen Städten und so. Und jetzt hat er nochmal ein Trophy gelegt, gerade diese Woche, in dem er gesagt hat, seit 7 Jahren wird es, glaube ich, geplant, der nächste Anbau eines Büchermagazins für die Deutsche Bücherei in Leipzig. Das hat bis jetzt 7 Millionen verschlungen, die Planungsphase, soll 100 Millionen am Ende kosten. Und jetzt hat Weimar zu Protokoll gegeben, brauchen wir nicht, machen wir jetzt alles digital. Mhm. Und das war so nicht abgesprochen.
Das ist unlogisch, ja. Mhm. Wenn er jetzt hier, du hast ja zitiert, vor einem Jahr noch was ganz anderes gesagt hat. Jetzt schließt sich das.
Jetzt schließt sich der Kreis.
Mensch.
Und zu diesem Thema haben wir mit unter anderem ein Leipziger Buchhändler, also nicht unter anderem, sondern erst unter anderem ein Leipziger Buchhändler gesprochen. Da würde ich an Jule verweisen, denn ich habe ja die erste Frage herausgeschnitten und die Antwort aus dem Beitrag, den wir gleich hören.
Mhm. Das ist ja ein Ding.
Sobald wir aber noch mal kurz in die Werbung gegangen sein werden. Oder wie wollen wir es handhaben?
Das wäre, können wir so.
Ja, das können wir so machen. Da können wir dann noch mal
drüber sprechen. Das greifen wir dann noch mal auf.
Noch mal anknüpfen.
Das Dings. Gut. Ja. Dann moderieren wir jetzt schon mal an, dass wir gleich anmoderieren.
Dann moderieren wir hier alles an. Ja.
Radiotypisches Verhalten.
Und jetzt hören wir noch Musik.
Als hätten wir das schon mal gemacht. So.
Heute ist Musikfreitag, wie jeden Freitag Musikfreitag ist. Mhm. Und zu diesem Behuf ist heute eine neue Platte von The No Twist rausgekommen. News from Planet Zombie. Und das kann man sich anhören. Und das ist in dem Fall The Turning. Und das kann man sich anhören.
Teilweise mehrfach.
So, hat das dann ein bisschen noch geklappt? The Turning, The No Twist, neues Album. News from Planet Zombie. Und jetzt
steigen wir ein. Wir haben nämlich über den Weimarer Buchhandlungsskandal gesprochen mit einem Leipziger Buchhändler, der, glaube ich, doch legendär und bekannt ist. 1990 hat Peter Hinke die Konnewitzer Verlagsbuchhandlung gegründet, die lange in Konnewitz war, aber inzwischen mit 2 Filialen, einerseits in der Innenstadt und zweierseits im Peterssteinweg mit dem wunderschönen Titel Wörthersee. Es ist wirklich sehr literarisch. Marisch. Und wir haben ihn gefragt, was eigentlich dieser Buchhandlungspreis ist.
Also erstmal dieser Buchhandlungspreis, der Deutsche Buchhandlungspreis, ist eine ganz große Geschichte. Wir existieren ja seit 1990 und es gab eine Form der Förderung von Buchhandlungen, auch von Verlagen in Deutschland eigentlich kaum. Sag ich mal so. Das heißt, es gab so punktuell natürlich Preise, aber es gab nie eine staatliche Förderung. Zum Beispiel in Österreich ist das irgendwie anders, gerade bei der Verlagsförderung. In Deutschland haben wir lange drauf gewartet. Da gab es eine Kulturstaatsministerin, Monika Grütters, die interessanterweise der CDU angehörte, die ein großes Faible für Buchhandlungen und Verlage hatte und auch darüber hinaus. Die war in der Ära von Frau Merkel, hatte sie diesen Kulturstaatsministerposten. Und zwar war die von, ich glaube, 2015 bis 2021 im Amt, wurde dann ein Stück später von Claudia Roth, war dann ihre Nachfolgerin. Und Frau Grütters kommt irgendwie eigentlich aus dem Buchhandel oder Verlagswesen. Und sie hat relativ schnell erkannt, dass man im Grunde genommen Projekte und Firmen fördern soll, die so im Kleinen arbeiten. 2015 wurde der erste Preis, glaube ich, verliehen und seither jährlich. Und der Preis geht an unabhängige Buchhandlungen, die unter einer bestimmten Umsatzgröße sind. Also man muss unter 1 Million sein. Und diese Buchhandlungen sind meist Inhaber geführt, also sind keine großen dabei. Man wird dann so ein bisschen abgeklopft, macht man Veranstaltungen, was hat man für ein Programm, wobei immer sehr viel Wert drauf gelegt wird, dass eben die unabhängigen Verlage auch mit ihren Programmen vorkommen. Und es gibt immer eine unabhängige Jury, die wurde zum Teil früher auch vom Börsenverein und von der Kurt-Wolf-Stiftung, die sich um unabhängige Verlage kümmert, wurde die besetzt. Und die haben dann 118 Buchhandlungen ausgewählt, die sozusagen schon diesen Buchhandlungspreis bekommen bei einer Festveranstaltung. Und dann gab es aber verschiedene Kategorien. Es gab einen Hauptpreis. Dann gibt es 3 Buchhandlungen, die ein besonderes Prädikat bekam. Und dann gab es dann sozusagen diese vielen Buchhandlungen, die in der untersten Stufe tatsächlich alle mit jetzt 7.000 Euro bedacht werden. Das ist erstmal viel Geld. Die größeren Preise, ich habe die jetzt nicht so im Kopf, aber ich glaube, der Hauptpreis war 24.000 oder 25.000 Euro, also im Buchhandel. Wichtig war aber eigentlich, dass diese Firmen dann auch alle irgendwie mal zueinander fanden. Das merkt man auch jetzt, wo dieser Preis gerade irgendwie sehr, sehr schlittert, dass die Leute sich alle sehr schnell miteinander kontakten. Und die kennen sich natürlich oft, weil man kriegt nicht jedes Jahr so einen Preis, aber alle paar Jahre. Und man ist dann doch irgendwie verbunden, obwohl man nicht immer dieselbe Ausrichtung hat. Ja, und dieses Jahr war das erstmal so, dass dieser Preis, über den wir jetzt reden, dieser Preis, der sozusagen vom Herrn Weimer so ein bisschen zerstört wird gerade, also ich hoffe nicht, dass er zerstört wird, aber er rüttelt ganz schön an den Grundfesten von uns allen. Das ist eigentlich der Preis, der bereits im Herbst letzten Jahres verliehen werden sollte. Jemand sagte mir, es hätte auch einen Termin gegeben in Mainz im November. Und aus irgendeinem Grunde verschob der sich immer. Wir wissen jetzt natürlich, warum der sich immer verschob, weil eben erstmals was praktiziert wurde, dass diese Liste der Buchhandlungen, die von der unabhängigen Jury festgelegt wurde, erstmal noch irgendwie zum Verfassungsschutz ging. Und das kriegte man natürlich nicht mit. Man wunderte sich nur, warum denn der Preis, der eigentlich auf den 2024er Zahlen beruhte, der also 2025 verliehen werden sollte, plötzlich gar nicht vorankam. Und dann gab es eben im Februar jetzt eine kurze Mail, Einleitung Leipzig. Und das war schon ein bisschen merkwürdig, weil also nicht unbedingt, dass das zur Buchmesse, der Festakt zur Buchmesse stattfinden sollte, aber die Tatsache war, dass die Buchhandlungen, die ausgezeichnet werden sollen, die sollten zwischen 17 und 18 Uhr im Kongresszentrum auf der Messe ausgezeichnet werden. Und wer jemals bei so einer Preisverleihung war, der weiß, dass es unmöglich ist, 118 Buchhandlungen auszuzeichnen in einer Stunde, was sonst irgendwie so ein Akt mit 4 Stunden war. Und hätte dann noch ein Glas Sekt gegeben und man sollte dann irgendwie, glaube ich, das Messegelände bei Schluss verlassen. Und da haben wir uns alle angeguckt und haben gesagt, Mensch, das ist schon merkwürdig, das ist doch so ein bisschen, ja, es ist so, ja, es, man kann jemanden nicht würdigen, ne, auf so einer Basis. Es ist ja auch der Akt so, man kriegt ja in Leipzig auch nicht auf die Schnelle mehr groß Hotelzimmer. Also da war schon so ein bisschen so ein Unwohlsein. Ja, und dann sickerte natürlich über die Süddeutsche durch, dass das jetzt plötzlich 115 Buchhandlungen sind und nicht mehr 118, dass 3 aussortiert wurden. Und da war mir persönlich war sehr schnell klar, dass das ein Riesen, Gott sei Dank, ein Riesen Widerstand geben wird. Und man hinterfragte natürlich auch immer ein bisschen, was hat denn der Kulturstaatsminister sich dabei gedacht oder was, wie weltfremd ist das denn, ne?
Genau, kannst du da vielleicht ein bisschen ausführen, gerade, du hast gerade von der Mail geredet, was war denn jetzt so die offizielle Begründung, was wurde denn jetzt eigentlich mitgeteilt, warum die 3 Buchhandlungen Göttingen, Bremen und Berlin, ne, dass die da nicht mehr dabei sind, was stand da drin?
Wenn du als Buchhandlung erstmal die Mail kriegst, dass du halt eben einen Preis bekommst, dann ist das halt so kurz und knapp. Man kriegt auch immer eine Mail, und das ist jetzt das Interessante eigentlich auch, man bekommt in der Mail, da wird sich bedankt und es wird bedauert, dass die leider dieses Jahr nicht unter den Preisträgern sind, dass man nicht unter den Preisträgern ist in dem Jahr und man soll es doch das nächste Jahr wieder versuchen. Und diese Mail hat wohl, also die dann auch wirklich jedes Jahr ähnlich ist. Und diese Mail ging jetzt aber auch an diese 3 Buchhandlungen, die eigentlich nominiert waren. Ne? Also das ist eigentlich so ein bisschen das Fatale. Also das sind halt 3 Buchhandlungen, eine aus Göttingen, eine aus Berlin und eine aus Bremen. Und nachdem sozusagen sich auch, also es ist ja jeden Tag irgendwas dazugekommen. es ist ja eine Geschichte, die ja Bestürzung, Wut, ja Enttäuschung tatsächlich irgendwie so am Ende stehen lässt. Und bei mir auch noch eine gewisse Traurigkeit, weil man sehenden Auges auch so eine schöne Sache, für die wahrscheinlich auch jahrelang gekämpft wurde, von bestimmten Leuten, dass die dann einfach irgendwie ja kaputt gemacht wird. Diese Mail haben also auch diese Buchhandlungen bekommen und jetzt später stellt sich heraus, also die Buchhandlungen haben sich jetzt Rechtsanwälte genommen, auch der Börsenverein des Deutschen Buchhandels, der Dachverband, der unterstützt das Ganze, gibt also auch verschiedene Spendenaufrufe und es gibt, also damit auch erstmal die Juristen bezahlt werden. Und diese Juristen haben jetzt erstmal schon rausbekommen, dass diese Mail natürlich erstmal überhaupt nicht korrekt war, sondern es war eine Lüge. Es ist, diese Buchhandlungen waren nominiert, diese Buchhandlung steht auch, jetzt sage ich mal, das Preisgeld eigentlich zu. Aber umso schlimmer ist, dass jetzt auch noch herauskam, dass zwei dieser drei Buchhandlungen auch für größere Preise nominiert waren, also für Hauptpreise. Und damit sind wir jetzt auch schon in diesen Verästelungen, so der Amtssprache, also was heißt das denn? Aber eigentlich ist ganz klar, es ist eine Falschmeldung, es ist eine offensichtliche Lüge, diesen Buchhandlungen zu sagen, ihr seid gar nicht nominiert und tut uns leid, versucht es mal später wieder. Und die Sache schaukelt sich jetzt so ein bisschen hoch, die kocht so hoch und ich glaube, der jetzige Amtsinhaber ist einfach völlig überfordert. Böswillig kann ich das schon fast nennen. Also ich bin ganz vorsichtig eigentlich normalerweise. Ich bin wirklich der Letzte, der irgendwie so zu solchen Worten greift. Aber ja, es ist einfach ein völlig untragbarer Mensch in diesem Amt. Er hat überhaupt keine Ahnung von dem, was er tut. Er scheint auch überhaupt keinen Dialog zu suchen mit Leuten, mit denen er zu tun hat. Weil er ist ja auch Herr nicht nur dieser Buchhandlungsgeschichte. Ich glaube, dass diese Buchhandlungsgeschichte mal global gesehen eher was Kleineres ist, sondern ich glaube, das soll wie so eine Blaupause sein, was machen wir jetzt mit diesen ganzen anderen Sachen. Ne, da gab es ja diese Berlinale-Geschichte. Es geht eigentlich am Ende, geht es eigentlich um jedes Projekt, was irgendwie frei ist, was Geld braucht. Und es geht eben darum, Leute, Projekte, Organisationen auszusortieren und einfach ja damit tot zu machen, weil du brauchst für viele Sachen eine Förderung und ja, man schlittert schon fast so amerikanische Verhältnisse rein, glaube ich.
Aber ist das jetzt sozusagen der Einstieg sozusagen in so eine, ich glaube, der Börsenverein Sektion Berlin-Brandenburg hat genau wie die Anwälte der drei Buchhandlungen von so Gesinnungsprüfungen gesprochen. Ist das jetzt so ein Versuch, tatsächlich sozusagen politisch die Kulturwelt sozusagen zu ordnen und die Missliebigen auszusortieren? So erscheint es ja ein bisschen, ne?
Ja, aber wenn man, ja, so kommt das jetzt mittlerweile rüber. Ich glaube, vor einer Woche, da hätte ich das noch alles so ein bisschen abgeschwächt und hätte gesagt, naja, dieser Mann, der kennt sich da nicht aus, der ist einfach unfähig, aber der ist nicht mehr lange da und wahrscheinlich wird das dann jemand machen, der diplomatischer ist, ne? Also der das in irgendeiner Weise fähiger umsetzt. Aber mittlerweile denke ich, dass diese ganze Geschichte auch irgendwie ja ein richtiges System hat. Ne? Also ich kenne mich nicht so gut aus, aber das, mir kommt das manchmal vor, als wenn das so Männerbünde sind, die sich aus irgendwelchen nicht nur durch die Politik, aber auch was die Zeitungswelt betrifft, ne? Also, dass die sich da auch alle irgendwie kennen und machen und dass die sich tatsächlich so einen Plan gemacht haben, vielleicht tatsächlich mit diesem Vorbild, wie läuft sowas woanders, wie in Amerika zum Beispiel, wie können wir das hier mal so ein bisschen ordnen. Ne? In dem Fall werden jetzt Buchhandlungen getroffen, die sich in bestimmten Bereichen auch antifaschistisch engagieren, aber es betrifft ja am Ende alle. Ich habe mal die Zahlen mir angeguckt, glaube ich. Wir haben jetzt in Deutschland so um die 3000 Buchhandlungen. Das ist so ein bisschen rückläufig, die Tendenz, die fast alle im Börsenverein des Deutschen Buchhandels organisiert sind, der sich in der Sache wirklich gut verhält. Die haben einen neuen Vorsteher, Sebastian Gugolz. Das ist ein Kleinverleger, also auch einer von den Verlagen, die zu den Indies gehören. Es gibt so 4000 Verlage. Und ich hoffe jetzt einfach, oder wir hoffen alle, wir aus der Buchbranche, wir hoffen, dass natürlich diese am Ende 7000 Unternehmen, das sind alles große und kleine, aber sehr viel kleine, dass die einfach so eine Kraft haben im Einzelnen, dass da zumindest in dieser Sache erstmal irgendwie dass Herr Weimer gehen muss.
Wir haben jetzt auch den Fall, dass diese Preisverleihung ist ja jetzt komplett abgesagt. Man könnte auch so sagen, dass Weimer sich so ein bisschen, wegduckt, habe ich heute auch so einen Kommentar beim SWR gelesen. Dann gibt es noch so eine Nebengeschichte, dass die Deutsche Nationalbibliothek in Leipzig soll den Erweiterungsbau nicht bekommen. Hältst du es denn für wahrscheinlich, dass er gehen muss, also dass die Personalie nicht zu halten ist?
Das sind so viele Fettnäpfchen, in die der da tritt, dass ihn nach meiner Ansicht auch seine eigenen bisherigen Unterstützer irgendwann nicht mehr halten können. Vielleicht, ich habe schon aus Scherz gesagt, vielleicht ist er sowas wie so ein Krimi, so ein Cleaner, der sozusagen jetzt erstmal Tatsachen schafft und der dann irgendwann abgelöst wird, aber dann ist der Job getan. Und die Sache mit der deutschen Bücherei, soweit ich das verstanden habe, hat Herr Weimer erklärt, dass es nicht mehr zeitgemäß wäre, Bücher aus Papier in der Form zu archivieren, wie das bislang geschehen ist, und dass man doch vielleicht die Sachen in einem Exemplar in Frankfurt zu sehen kriegt und nicht mehr in Leipzig. Und man soll sich doch dann eher auf die digitalisierten Inhalte konzentrieren. Auch da verkündet er Sachen, wo man einfach erst mal denken muss, das ist doch aber alles gesetzlich festgelegt. Man müsste doch jetzt erst mal die Gesetze hinterfragen und dann handeln. Ne? Und ich denke auch, dass es bei diesen ganzen Preisen, also auch beim Buchhandlungspreis, dass das auch ähnlich ist. Also dass er auf eigene Faust erstmal irgendwie was raushaut und dann gucken wir mal, was passiert. Und er ist schon ein bisschen so wie der Elefant im Porzellanladen. Und am Anfang hat man gedacht, der ist vielleicht einfach auch so ein bisschen naiv. Nee, das hat einfach ein System.
Seit es passiert ist, seit die erste Nachricht kam, ist eine megamäßige Solidarität innerhalb sozusagen der Buchhandel, Verlagsszene und so weiter. Wie nimmst du das wahr? Also ist das wirklich jetzt, also ist man da wirklich zusammen jetzt? Und was wünschst du dir eigentlich für die Zukunft jetzt auch?
Ja, das ist eigentlich so das Positive, glaube ich, das vom ersten Tag an. Es gab so ein Erstaunen über die Sache und dann stand die Branche zusammen. Man hat natürlich auch geguckt, wer sagt was. Der Börsenverein hat so einen Tag gebraucht, aber dann hat er sehr klar gesagt, dass er das verurteilt. Ich habe gesehen, dass der PEN Deutschland, ich habe die Kurt-Wolf-Stiftung, die auch unabhängigen Verlage stützt und fördert. Also viele Institutionen sind aufgenommen, viele Medien. Die Sache wurde von der Süddeutschen in die Öffentlichkeit gebracht. Die Frankfurter Allgemeine Zeitung hat mehrere Tage wirklich das auf dem Cover, hat ganze Seiten gemacht, hat sehr, sehr gut, sehr ausgewogen berichtet. Man kriegt natürlich mit, dass manche Medien erstmal so abwarten und gucken, was machen denn die anderen? Können wir das denn jetzt auch in der Form bringen, so kritisch? Und das ist natürlich am Ende der Effekt, der ja vielleicht auch bewusst erzielt werden soll. Das heißt, wenn man das mal so hochrechnet, hängen ja ganz viele an irgendwelchen Fördertöpfen. Und wenn du dann natürlich so ein Klima schürst, dass du dann sagst, und so, passt mal auf, was ihr sagt. Ihr braucht ja sicher auch mal Geld von uns. Und dann sieht man auch, dass das wirklich auch so ein System ist, was dann irgendwie vielleicht eben auch wirklich fruchtet. Was die Buchbranche betrifft, die besteht eben aus so vielen. Und die scheinen jetzt doch alle so in so eine Art Widerstand zu gehen. Es gibt, ich habe gerade geguckt, es gibt auch hier eine Offerte, dass eben ne, man soll unterschreiben, dass Herr Weimar gehen soll. 5000 Leute waren es, glaube ich, vorhin, die unterschrieben haben. Es gibt diverse Gedanken, was macht man während der Buchmesse. Das wechselte natürlich jeden Tag, weil bis vor 2 Tagen war ja noch angedacht, ein Festakt. Ne? Da wurde dann auch schon gesagt, was macht man, geht man da rein? Und wenn Herr Weimar kommt, steht man da auf und geht dann raus? Oder weiß nicht, zieht man T-Shirts von den Buchhandlungen, die ausgeschlossen sind, an? Oder damit, das hat sich ja nun erledigt, weil ja natürlich Herr Weimar selbst die Preisverlage abgesagt hat. Aber auch da sieht man schon die viele Verlage, der Karl-Hanser Verlag, der Verbrecher Verlag, auch der Börsenverein des Deutschen Buchhandels haben gesagt, Leute, Festakt fällt aus, kommt um die Zeit einfach zu uns an die Stände und wir feiern mit euch. Also das finde ich irgendwie eine richtig schöne Solidaritätsgeschichte. Die Frage ist jetzt nur, was kommt danach? Also wird die Sache jetzt erstmal ausgesessen, dann ist die Buchmesse vorbei, aber der nächste Preis wird kommen, ob das jetzt, sage ich mal, der Deutsche Verlagspreis ist oder Theaterpreise. Also das ist ja wie so eine Zeitbombe. Man muss im Grunde genommen einfach immer wieder darauf hinweisen und man weiß jetzt erstmals, dass der Staat sich die Mühe macht, irgendwelche kleine Dorfbuchhandlungen zu checken, ob die denn irgendwie mal was an der Wand stehen haben oder falsche Flugblätter verteilt haben. Und der Buchhandlungspreis ist ja angeschossen und man muss eben schauen, was kommt danach. Aber mit diesem Kulturstaatsminister wird es sowas nicht mehr geben. Und ich weiß auch nicht, ob es viele Buchhandlungen geben wird, die sich bei diesem Kulturstaatsminister bewerben würden um einen Preis. Ich glaube, wir würden das nicht machen. Da muss jemand anders her.
Ja. Klare Worte, da muss jemand anderes her. Mal sehen, ob die Offerte fruchtet. Petition meint er, ne?
Ja. Und wir können noch, genau, wir können der Transparenz halber noch nachreichen, dass, genau, in Leipzig haben drei Buchhandlungen diesen Preis bekommen. In der Kolonnadenstraße die Roto Books, auf der Kalibnerstraße im Dorf Feinkost ist das, glaube ich, die Kinderbuchhandlung Serifee und eben die Konnewitzer Verlagsbuchhandlung.
Zum wiederholten Mal.
Eine Art Serienpreisträger.
Ja, aber er sagt ja auch, ne, manche mögen einwenden, das sind doch privatwirtschaftliche Geschäfte, aber nee, sind sie halt nicht. Mhm. Nur sind auch Orte von Kultur und, sag mal, auch Kunst, von Wortkunst.
Das ist ja die Höhe.
Daher gibt es ja auch die Förderung, ne?
Ja, genau.
Als Förderung muss man diesen Preis ja begreifen.
Ne? Die auch essentiell ist, scheinbar, ne, für die Buchhandlung.
Das hat uns Peter Hinks erläutert.
Entschuldigung. Konnewitzer Verlagsbuchhandlung.
So sieht's aus.
Und wir machen eine kurze Werbung in die USA. Und ist schon wieder ein paar Wochen alt. Der Eis-Song von Bruce Willis, wollte ich sagen.
Bruce Willis singt auch.
Bruce Springsteen, Streets of Minneapolis. Ich glaube, Bruce Willis geht's nicht so gut da.
Ah, okay.
Sagen wir mal nix.
Through the winter's ice and cold, down Nicollet Avenue.
Bruce Springsteen.
20 Uhr und 45 Minuten, ihr hört das links in der Radio und wir haben jetzt hier unsere Viertelstunde, endlich mal.
Genau, man kann vielleicht zu dem Thema ganz kurz, was wir gehört haben, anknüpfen. Dass es auch gerade in den Demokratieförderprogrammen
knirscht.
Große Diskussionen gibt, weil Demokratieleben ist das große Bundesförderprogramm für Demokratieprojekte und nicht nur, dass es da so eine inhaltliche Justierung, alter Hut eigentlich, ne, weg von das Problem ist, sind Ideologien der Ungleichwertigkeit, also gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit gibt, hin zu gegen Extremismen aller Art, religiös, Ausländer, links und so weiter, sondern es ist auch eine verstärkte Durchleuchtung der Projektträger angekündigt, ne? Eine Verfassungsschutzprüfung eigentlich.
Und Und da kann man ja nochmal erwähnen, weil das jetzt oft in den Medien war, da geht es um das sogenannte Haber-Verfahren. Ich finde es lustig, dass das einen Namen hat, also ein eigenes Verfahren, wie das Higgs-Boson. Das Haber-Verfahren ist benannt nach einem Staatssekretär im Bundesministerium des Innern, wurde damals unter de Maizière eingeführt und das war eben genau das, die Überprüfung von Trägern von Projekten auf ihre verfassungsrechtliche Gesinnung oder eben nicht. Mhm. Das wird immer im Verborgenen angewandt, also das ist dann nie öffentlich, was da rauskommt oder so, höchstens eben durch sowas wie jetzt bei dem Buchhandlungspreis, wo dann mitgeteilt wird, nein. Das wird offensichtlich jetzt wieder, also immer öfter mal wieder angewandt und auch die Bundesdatenschutzbeauftragte hat das eigentlich schon moniert, dass das nicht geht, aber das hat natürlich keine Auswirkung.
Mhm. Ja. Jetzt mal, genau, also was die drei Buchhandlungen angeht, ist ja auch sozusagen relativ unklar, was der Verfassungsschutz da eigentlich dem Staatssekretär mitgeteilt hat, ne? Genau. Es wird jetzt gemutmaßt, dass es da auch um die Schmiererei geht, also um das Graffiti.
Der Stefan Reike, was bundesverfassungsgerichtlich schon mal, wie war es in einem Post von Ronen Steinke, den man sehr empfehlen kann, Jurist, hat geschrieben, das Bundesverfassungsgericht hat diesen Spruch verteidigt gegen die Zensur. Mhm. So kann man das sagen. Es handelt sich um Kunst, ist eindeutig gesagt worden und auf dem Account von Ronen Steinke kann man dann noch so Gleichnisse lesen mit Heinrich Heine unter anderem. Mhm. Deutschland.
Oh.
Ein Wintermärchen, wir weben deinen Leichen
hoch. Das sind zwei verschiedene Weber.
Ja.
Genau, und die Schleim hat sich bezogen auf ein Soldatendenkmal aus dem Ersten Weltkrieg, was Gott irgendwo steht, in Bremen, ich hab's vergessen, wo drauf steht, Deutschland muss leben, selbst wenn wir dafür sterben müssen. Und das hat Schleim dann verändert, sollte indiziert werden, verboten und daraufhin hat das BFERFG eingetütet, eingedingst.
Ja. Das mit Heine waren nur so Gleichnisse, ne? Dass sozusagen dass der Tenor eigentlich derselbe ist. So, nur das Wording.
So
war das, genau. Mhm. Ja. Also keine Ahnung, ich bin auch mit dem Haber-Verfahren bei den Demokratiepreis-Projektträgern ein bisschen irritiert, weil ich höre auch hier und da, dass das quasi schon gang und gäbe war, aber es kocht jetzt halt so richtig hoch und es stellen sich halt Fragen auch für Projektträger, ob jetzt Geld abgelehnt wird und sowas natürlich auch halsbrecherisch ist. Ne? Mhm. Man muss schon fragen, ist das jetzt sozusagen so eine neue politische Linie oder so oder weiß ich nicht. Kommt das alles einfach nach oben, was schon länger praktiziert wird? Ich kann es gerade noch nicht einordnen.
Ja, die Diskussion kommt uns ja wirklich bekannt vor, werden sie auch im Radio schon vor 15 Jahren vermutlich mit der Unterschrift und der Demokratieunterschrift und der Demokratieerklärung und diesem ganzen Gedöns. Ne?
Ja, das war der Bekenntniszwang. Ne? Mhm. Jetzt ist es sozusagen eher so eine geheime, was Geheimdienste machen, eine Prüfung wahrscheinlich auch von Mitarbeitenden.
Wo man dann, jetzt war ja nicht mal erfährt, warum man jetzt nicht teilnehmen darf oder so.
Ja.
Was ja im Rahmen der sogenannten Demokratieklausel zu solchen Absurditäten vor 10, 15 Jahren führte, dass man im Prinzip, wenn man für sein Projekt mit der Deutschen Post zusammenarbeitet, weil man Briefmarken kauft, sich einen Wisch hätte holen müssen, dass auch die Deutsche Post natürlich auf dem Boden des Grundgesetzes steht und die Briefmarken alle sauber sind. Ne? Das kann nämlich nicht sein, dass mit Projektgeld da linksextreme Briefmarken gekauft werden.
Vielleicht doch mit Heinrich Heine drauf oder so.
Oh, was habe ich damals gekotzt, als der weinpolitische Sprecher, glaube ich, der CDU Heinrich Heine zitiert hat.
Ja, hat er das?
Falschwichtend?
Nee, aber naja.
Also, lag ja durchaus im Rahmen seiner Fähigkeiten, Dinge falsch zu zitieren. Mhm. Ich weiß noch, wie er sein Büro, also im Landtag, hat weihen lassen von dem Priester. Und die haben dann aber, den lateinischen Sinnspruch falsch da irgendwie oben an die Tür gehängt.
Balthasar, Melchior und Kaspar, diese Weihung, die Januarweihung.
Da bin ich nicht fest.
Das gibt's im Landtag, drei Königs.
Also das erste Mal, in den Landtag eingezogen ist und quasi sein Büro bekommen hat, dann
Muss man auch machen.
Ne? Wenn dann die CDU aus dem Büro raus ist, muss man das dann eigentlich entweihen? Bei Kirchen ist das doch auch so, oder? Die müssen erstmal entweiht werden.
Ja, da muss der Teufel rein.
Die Weihe seines Büros war, glaube ich, eine Stufe drunter noch.
Ach so.
Wurde nicht zur Kirche erhoben. Das ist sein Büro.
Gesegnet vielleicht oder so, oder? Wer weiß.
Ja.
In Russland werden zum Beispiel Rechenzentren gesegnet.
Na wunderbar.
Aber nicht geweiht.
weiß ich, ist da ein Unterschied? Keine Ahnung.
Ja.
Okay.
Ich bin da nie fest.
Ich bin da auch nicht so fest. Wir können mal Religionswissenschaftlerinnen einladen.
Na, wir laden mal unsere Kirchenexpertin ein für die nächste Sendung.
Ja.
Das wird bestimmt lustig.
Heißer.
Die Waldfee.
Grüße nach Gleitocher in dem Fall. Ne?
Ach so, jetzt weiß ich, wo du bist. Ja.
Ich nie, aber ich hätte gesagt, Grüße nach Gohlis, aber.
Ich weiß nicht, wie die Zeit ist, aber man kann sagen, es gab einen kleinen, sehr überraschenden Erfolg. Ich mach's ganz schnell. Leipzig-Schönefeld. Es gibt ein ganz süßes Projekt, Kopfsalat. Mhm. Gästeservice steht da wirklich noch so dran. Seit 10 Jahren machen dort junge oder auch alte Menschen ein soziales Projekt, Küfer, Musik, Kultur, Bastelnachmittage, schönes Ding. Das Haus ist schon länger leer gezogen, gehört einer Erbengemeinschaft, die sich irgendwie nicht gefunden hat. Jetzt hat die sich gefunden, will das Haus vermarkten und gestern wurde die Räumungsklage verhandelt vor dem Amtsgericht. Die haben immer pünktlich ihre Miete gezahlt und es gab eine sehr überraschende Wendung vor dem Amtsgericht. Der Anwaltsvertreter der Eigentümergemeinschaft hat eingelenkt, hat gesagt, cooles Projekt, lass uns mal schauen irgendwie, bis zum Jahresende machen wir erstmal weiter. Es wird jetzt irgendwie vereinbart, vielleicht sogar mietfrei. Und wenn bis dahin nicht Baupläne, also Baumaßnahmen irgendwie geplant sind oder angefangen haben, wird das Ding sogar verlängert so, ne? Und dann wird es vielleicht vermarktet, keine Ahnung, das ist unklar. Aber
wie es dann weitergeht, ist erstmal unklar, aber gibt es erstmal für ein halbes Jahr oder für das ganze Jahr jetzt noch, für das Restjahr sozusagen?
Ja, genau. Ist vielleicht jetzt nicht ganz befriedigend, aber es ist eher doch ein ungewöhnlicher Verlauf, wenn man das jetzt nicht als Show irgendwie abtut, ne? Dass der Anwalt der Gegenseite eher gewogen war, dem Projekt. Erlebt man nicht alltäglich, ne? Mhm.
Nee.
Chapeau.
Naja, so jetzt die Auseinandersetzung um die immer geringer werdenden Freiflächen und leerstehenden Häuser bleibt uns erhalten.
Bleibt uns erhalten.
Ja, ich weiß nicht, ich werfe kurz das Stichwort Plagwitzer Bahnhof zumindest nochmal rein. Ne? Und
geheim. Es gibt einen kleinen Wagenplatz auf dem Plagwitzer Bahnhof, muss man jetzt schon sagen. Ne? Mhm. Mal sehen, wie lange der da noch steht. Mhm.
Genau, und das steht so ein bisschen im Konflikt mit diversen Ideen zur Entwicklung des Geländes. Ne? Das sollte ja ursprünglich mal komplett bebaut werden mit Wohnbebauung und
Gewerbe. Vor allem.
Ja.
Ja, egal.
Genau, und da gibt es aber jetzt ein Konzept, wo es zumindest nicht komplett bebaut wird. Ne?
Das,
und so,
ja, ja das, nee, tatsächlich, das ist der Erfolg einer Bürgerinitiative, Plagwitzer Bahnhof, die einen Grundstückstausch irgendwie, also Levo, der Investor, darf nicht alles bebauen und gibt einen Teil der Stadt zurück und das soll eigentlich auch entsiegelt werden, glaube ich, oder irgendwie. Ja, hätte man vielleicht, naja, sich besser
damals
informieren. Naja.
Jahrtausendfeld.
Ja. Das ist ja auch unklar, wie es weitergeht.
Ja, das ist das Tolle, dieses ständige Unklarigkeit.
Aber so kleine erfolgreiche Mikrokämpfe eigentlich auch, ne?
Ja. Ich frage mich, was wenn man heute die Stadträte von damals aus New York City fragen würde, also so von Republikaner Seite, wie die das heute finden, dass der komplette Central Park als, wie sagt man, unantastbar festgelegt wurde per Kommunalbeschluss. Der darf nie zurückgebaut oder verkleinert werden, egal was ist.
Crazy. Ja. Cool. Also gut.
Ja.
Naja.
Geht ihr zur Buchmesse?
Ja.
Ja?
Ich muss.
Achso. Der 8. März liegt hinter uns.
Ach ja, stimmt.
Die Buchmesse liegt vor uns.
Das kann man so.
Das ist zwischen dem 8. März und dem 18. oft so.
Wir haben schon gesagt, am 18.3. ist die Eröffnung, abends im Gewandhaus. Da wird es auch eine Protestaktion geben wegen des Buchhandlungspreises, 18 Uhr. Mhm.
Davor oder drin?
Davor. Ja. Aber Peter Hinke hat ja auch angekündigt, dass es auf der Buchmesse verschiedene Aktionen gibt. Ich weiß nicht, ob Weimar selber da ist am 18.3. Da wird, glaube ich, nicht der Buchhandlungspreis, sondern der Buchpreis des deutschen Buchhandels. Das ist eine andere Sache, ne? Ja. Verliehen in diesem Rahmen, an diesem Abend. Ob er das selber da ist?
Also im Moment ist er ein großer Wegducker. Mal sehen.
Ob er sich dem aussetzt.
Ja. Und es gibt ein umfangreiches Programm.
Nee.
Und die mit uns verbündeten Büros Linkset und Interim machen auch ein Programm. Was sind denn eure Highlights?
Oh Gott.
Auf der Buchmesse?
Ja, hast du schon was gesehen?
Ich habe durch Leipzig liest gescrollt und aufgegeben.
Ja, das ist wirklich, das ist mega, ne? Hm.
Genau, aber ich werde auf jeden Fall Johannes Spohr mir ansehen. Am Sonntag auf der Buch, nicht auf der Buchmesse, sondern im Linksnet bei Leipzig liest. Der hat ein Buch geschrieben über ein Projekt Present Past, über Ahnenforschung sozusagen zum Thema NS. Hm. Deutsche Familien im NS, genau.
Am Donnerstag, den 19.03., 20.15 Uhr im Interim, 50 Jahre Punk. Könnt ihr damit was anfangen?
Ja, Punk ist eine Musikrichtung, die vor ungefähr 50 Jahren aus dem Hut gezaubert wurde.
Ach. Gründet wurde.
Mhm. Jonas Engelmann, Alexander Pielemann, der macht hier auch eine Sendung im Radio Blau.
Und?
Juliane Streich vom Kreuzer.
Richtig. Präsentieren ihre Lieblingslieder aus dem Bereich Punk und werden dazu sicherlich anekdotisches Material verbal formulieren.
Ich dachte singen.
Das könnte auch passieren, falls zu viel Bier vorhanden ist.
Ja. Oder ausreicht.
Das stimmt. Mhm. Und vorher kann man sich Sabine Nuss, die ist auch eine kluge Ökonomin, zur antifaschistischen Wirtschaftspolitik anhören. Die ist, glaube ich, sehr kritisch mit diesem Begriff antifaschistische Wirtschaftspolitik und wird das irgendwie begründen.
Also das ist bei ihr anzunehmen, toll, ne? Dass irgendeine Begründung wird schon kommen. Denke ich mir.
Ja.
Ich stehe dem Begriff der antifaschistischen Wirtschaftspolitik kritisch gegenüber und damit ist die Veranstaltung auch beendet.
Es gibt zahlreiche interessante Podcasts mit ihr, aber man sollte trotzdem zum Buch gehen.
Ja, natürlich.
Zur Veranstaltung.
Natürlich.
Bitteschön.
Ja.
Hm. Mir fällt noch ein, es gibt eine Veranstaltung zu hier Safe Havens oder wie heißt sagt
ja,
man?
Ja.
Safes, oh Gott.
Sichere Häfen.
Sichere, ja.
Am Freitag im Linksnet, ne? 20.03.
Genau, das ist vor allem in den USA ist das ein großes Ding. Ne? Da gibt es so einen Zusammenschluss von sehr vielen amerikanischen Städten, unter anderem New York City einmal wieder, die quasi sich darauf geeinigt haben, dass man die repressiven Migrationsgesetze, quasi vor allem der Exekutive Möglichkeiten nicht so anwendet, wie es möglich wäre, weswegen diese Städte gerade für eben illegalisierte Migrantinnen ein sicherer Hafen sind, um arbeiten zu gehen, Geld zu verdienen etc. Und das ist Überraschung, vor allem der Regierung Trump ein unglaubliches Dorn im Auge.
Genau, Sanctuary City heißt es dort. Und man muss aber ehrlicherweise sagen, ne, weil man kann das nicht so gut auf Deutschland übertragen, weil die Städte in Deutschland einfach eine ganz andere, viel weniger Kompetenzen haben, ne? So Menschen einfach mit Aufenthaltstiteln auszustatten und aus der Illegalität zu legalisieren. Das ist einfach hier nicht das Business der Städte.
Ja.
Aber wird spannend, bestimmt.
Ja, und sonst, man kann sich alle Termine überall im Internet angucken, auf Leipzig liest. Ach, der Kreuzer hat eine Auswahl von ganz vielen Sachen und ach, da,
genau.
Mensch. No. Und man kann auf die Messe gehen, da kriege ich aber irre, das meide ich.
Ja, das wird bestimmt sehr voll. Ich muss da am Freitag, ich glaube um 12 zu Ostdeutschland diskutieren. Aber ich glaube, in einem progressiven Kontext so, ne? Also gegen die Verklärung. Mal gucken. Irgendein kleiner Verlag.
Cool.
Oder?
No.
Schon.
No. Ja.
Dann. Die Hörerinnen hören es schon, Jule noch nicht. Im Hintergrund läuft die.
Ach, die Hymne.
Wie sagt man? Die Jahresendmelodie.
Outro.
Das Outro der Sendung.
Jahresendmelodie.
Und damit verabschieden wir uns nämlich vom Linksdrehen Radio.
Zum letzten Mal.
Aus dem Linksdrehen Radio heraus.
Zum letzten Mal im Winter.
Und hören uns in zwei Wochen, wenn es denn wieder heißt.
Frühling.
Wer immer nur den Aktivismus anderer Menschen lobt, gerät selbst irgendwann von ganz alleine.